Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe vom Fundolog und frohes neues Jahr, denn wir haben es nicht mehr geschafft, 2018 aufzunehmen. Wir schreiben anstelle dessen den 3. Januar 2019 und ich begrüße wie immer Bonnie.
Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr.
Ahoi, ahoi, ahoi. Ja, es Jahr 2018 ist so ein bisschen in Stress untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was so gut begonnen hat, hat sich dann doch nicht mehr erfüllen lassen, dass wir noch eine Folge aufnehmen durch diverse Unwägbarkeiten. Aber so ist das halt.
Aber es ist besser geworden als die Jahre zuvor.
Ja, ich meine, wir existieren jetzt, glaube ich,
5 Jahre im März, oder?
Im März? Sechs Jahre. Das heißt, wir haben solide 3 Folgen pro Jahr. Das ist mehr als manch anderer Podcast. Naja. Lügen wir uns nicht in die Tasche. Es ist immer ein Aufwand, sich Zeit zu nehmen für solche Projekte, die man nicht beruflich macht und dann dafür halt alles irgendwie jonglieren muss. Beruf, Privatleben etc. Und es wird bestimmt auch nicht einfacher in Zukunft, aber was soll's, das ist halt so.
Aber es existiert noch und wir hoffen, dass es trotzdem noch unterhält und Wissen vermittelt und einfach eine schöne Ergänzung ist zu Sachen, die man sonst so aus dem Audiobereich vielleicht konsumiert.
Naja, da gibt's ja diverse. Wir haben ja schon ein paar in der letzten Episode dann nochmal benannt, aber es gibt eigentlich keine Woche, in der ich nicht auf irgendeinen Audio-Podcast treffe, der entweder neu ist oder irgendwie schon seit 8 Jahren existiert. Naja.
Ich hoffe ja, dass er schuldige, wenn ich dich hier unterbreche. Nee, weil zum Thema Podcast habe mir jetzt vorgenommen, ich konnte leider letztes Jahr nicht zur Tonmeistertagung gehen nach Köln, möchte aber 2020 dahin machen. Und ich habe mir jetzt neulich mal vom CCC-Kongress in Leipzig, war da ja jetzt die letzten Tage, letzte Woche, und höre mir gerade so die ganzen Vorträge durch, zum Teil, die mich da halt dann so interessieren oder halt als Audio. Ich würde mir halt auch wünschen, dass es bei solchen Audiokonferenzen, bei der Tonmeistertagung zum Beispiel in Deutschland, das auch online vielleicht gestellt wird, damit man drauf zugreifen kann als außenstehende Person.
Vergiss es.
Fände ich eigentlich ganz schön. Aber das machen die alle nicht.
Vergiss es. Wenn du dir anguckst, wie diese Konferenzen organisiert sind, dann sprechen 2 Fakten dagegen. Da sind zum einen maßgeblich Leute, die außerordentlich sich bewusst darüber sind, wie Content Nutzung abzulaufen hat. Und die meisten sind halt nach wie vor, glaube ich, stark in ihrem Agieren davon geprägt. Hier gibt es irgendwie Verwertungsrechte und die werden wahrgenommen und Wissen frei im Internet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Blick von außen, ich bin mal ein bisschen Arsch und ich bin mal ein bisschen voreingenommen und sag, der Blick von außen auf die Tonmeister Community ist eine, die vor allen Dingen schnell in eine Ecke führt, wo man sich so denkt, die meisten sind schon ganz schön von sich eingenommen und wenig zugänglich. Ich meine, die Tonmeisterei ist eine schwierige Ausbildung und das sind wirklich Experten in dem, was sie tun, aber ich mag die Attitüde von vielen nicht.
Geht mir ähnlich. Also das habe ich halt auch mal schon festgestellt. Und habe mir auch immer so innerlich gesagt, zur Aufgabe, dass man so nie werden will, erstmal. Auch wenn man sich da irgendwie so beschäftigt. Und dass man sich halt dem offen gegenüber zeigt. Deswegen freue ich mich, dass wir den Podcast machen. Ich will auch dieses Jahr jetzt endlich mehr bloggen wieder. Da so Sachen machen, so Workshops geben, mehr Einblicke in dem Ganzen geben, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzusetzen. Ich finde auch diese Attitüde sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen führt die halt dazu, dass man immer, dass irgendwie Außenstehende immer so denken, man ist irgendwie der Magier. Oder soll das zumindest so wirken, als ob man der Magier ist von vielen. Und ich fände es aber halt schon in der Richtung, in der Sparte schon revolutionär, wenn man sowas machen würde. Ja, wenn man sagt, gut, wir haben die Veranstaltung, wir knallen jetzt x Vorträge jetzt einfach mal raus.
Klar, das würde auch total taugen, ne? Und in dem Programm vom diesjährigen von der diesjährigen Tonmeistertagung finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Spannendes. Also anders gesagt, ich finde viel Spannendes, aber ich finde, es ist auch viel einfach Humbug und irgendwie 5 Jahre zu spät. Aber na gut, das ist, glaube ich, immer so. Aber was ich auch immer merkwürdig finde bei solchen Veranstaltungen ist, oder was ein Argument aus meiner Sicht dagegen ist, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt oder dass es eine Hoffnung darauf gibt, dass Vorträge, die da laufen, online gestellt werden, ist einfach auch, dass die Tonmeistertagung ziemlich teuer ist. Also das Ticket. Und also es gibt da ich will nicht sagen ein Verdienstinteresse. Klar muss der Aufwand, der da betrieben wird, auch bezahlt werden. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei den meisten Kongressen, bei den meisten Konferenzen, die auch ordentlich Geld kosten, in der Regel die Wahrscheinlichkeit eher zu Ungunsten einer freien Übertragung im Netz stattfindet oder auch einer Aufzeichnung und zur Verfügungstellung.
Sehe ich voll ein, aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel. Ich meine mal, wenn du jetzt auf ein CCC-Kongress ja bist, zum Beispiel. Oder auch anderen. Ich meine mal, würde ich jetzt direkt das Ticket jetzt auch nie günstig mit 180 Euro oder ähnliches betiteln. Ähnlich wie bei Republika und so. Klar gibt es Community-Tickets und sowas, ganz klar. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass man für 30 Euro dort reinkommt. Und sich dann Sachen, also das daran partizipieren kann. Also dementsprechend denke ich mir, okay, gut, ob der Preis dann immer noch so ein, weil am Ende gehst du ja auch auf so einen Kongress ja auch hin. Klar, du hast den Input vortragsmäßig, aber du bist ja auch dort, ja, um dich mit den Leuten zu vernetzen. Das schaffst du ja auch nie vor YouTube direkt, so wenn du dir das dann anschaust.
Übrigens, Kommando zurück. Muss mich korrigieren und behaupte das Gegenteil. Es ist nämlich gar nicht so teuer. Oder?
Ich bin
nämlich gerade auf der Ticket-Seite, die natürlich nicht mehr zugänglich ist, weil es schon stattgefunden hat, und versuche gerade herauszufinden, was das Ticket eigentlich kostet. Ich glaube nämlich, ich denke gerade an eine andere Veranstaltung, wo die Tickets ordentlich teuer sind. Aber in der Pressemitteilung zum Ticketverkauf steht bloß drin, dass man als Nicht-Mitglied dennoch 120 Euro sparen kann, aber es steht nicht drin, wie viel das Ticket eigentlich kostet. Ach je, das ist hier wieder so eine Stelle, die man am liebsten rausschneiden möchte. Was wir natürlich nicht tun.
Wir haben unsere Meinung und das.
Ja.
Ist das so? Aber ich würde sie auch gerne mal
fragen. 130 Euro hat das Ticket, glaube ich, gekostet, oder?
Also irgendwas in den 100er Bereich, hätte ich gesagt.
Okay, da hatte ich deutlich mehr jetzt im Kopf. Da bin ich, glaube ich, 130 Euro hätte man zahlen können und dann hätte man den Zugang zu den 4 Tagen Kongress gehabt. Insofern bin ich einem Irrtum aufgesessen und entschuldige mich offiziell bei den Veranstaltern der Tonmeistertagung und dem Verein Deutscher Tonmeister hiermit, den ich auch außerordentlich gern dazu einladen würde, doch zu kommentieren, falls ich auch in meinem Blick von außen auf die Tonmeister-Community einem Irrtum aufgesessen bin und das gar nicht mehr so elfenbeinturmmäßig ist, wie ich es empfinde. Oh Gott, wahrscheinlich, wenn wir wirklich Hörer hätten in diesem Podcast, würde ich jetzt ordentlich auf die Schnüss kriegen, wie man im Ruhrpott
das,
sagt.
Wie sagt man im Ruhrpott?
Auf die Schnüss kriegen.
Die Schnüss.
Auf die Schnüss, genau, auf die Schnauze.
Schnüss, auf die Schnüss. Super, super. Ja, aber wie gesagt, ich habe dieses Phänomen auch beobachtet. Also, und deswegen, ich habe schon das Gefühl, es gibt in den nächsten Generationen, vielleicht auch ein Generationsding, vielleicht auch so ein bisschen, habe schon das Gefühl, dass man so dem gegenüber offener ist, so vielleicht so in unserer Generation, Matze. Mm. Was ich aber halt trotzdem beobachte, jetzt zum Beispiel gibt es ja auch Diskrepanzen, ohne die, jetzt fange ich schon wieder ein Thema an, aber es gibt ja auch so, ich mache zum Beispiel bei mir, das kannst du direkt an meinem Beispiel halt am besten darlegen, mache ich ja sehr viele individuelle Projekte, ne? Also auch Sounddesign für irgendwelche kurzen Clips, Werbung, Kurzfilm, wie auch immer. Und dann gibt es halt so, was weiß ich, die andere Sparte von irgendwie Sounddesignerinnen, Sounddesignern, wie auch immer, die halt nur Kinoton machen. Und da gibt es halt auch nichts anderes, zum Beispiel. Na, die fragen sich dann, was ich den ganzen Tag mache. Mhm. Das habe ich schon echt gehört, so. Und die sehen das auch nie als Projekt an, was ich mache, sondern als, keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm. Wo man ja da auch ganz, ganz viel machen kann, so. Und das ist ja nur eine Art des, wie strecken man sich halt an, was will man denn tun ist. Ja, das gibt's halt auch. Deswegen, es gibt da schon so eine Diskrepanz auch so ein bisschen und so eine so teilweise Attitüden, teilweise Ansichten, wo ich mir denke, okay, gut, das teile ich jetzt damit. Teile ich jetzt nicht.
Ja, ich meine, es ist ja oft so, dass die Blase, in der man steckt, für einen auch immer die besondere Blase ist und in der dann sozusagen der wichtigste Aspekt oder wo man selber in dem, was man tut, sich am wichtigsten fühlt, weil man darin ja auch der Experte ist und dann immer Schwierigkeiten hat, sozusagen die Perspektive von anderen Leuten für ihr jeweiliges eigenes Tun einzunehmen. Also ist halt so, wahrscheinlich ist das auch einfach ein Phänomen, was ich in diversen oder tatsächlich auch in diversen anderen Bereichen beobachten lässt, dass wenn insbesondere Leute zusammenkommen, die auch eine gewisse Expertise mitbringen und sich diese Expertise dann bald, dann ist das natürlich auch, dann fällt man in so einen Habitus zurück, der nicht nur von einem selber kommt als Person, sondern tatsächlich auch aus dieser hochgradig qualifizierten Community, in der man sich dann befindet. Und ich glaube, das steigert sich dann so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich auch auf solchen sehr offenen Veranstaltungen wie dem gerade stattgefundenen CCC-Kongress durchaus auch beobachtbar, auch wenn da sehr, sehr viele Leute auch darauf achten, dass sie insbesondere inklusiv sind und nicht so hochtrabend. Aber auch da gibt es sicherlich Aspekte und so Teile dieser Community, die halt, denen man von außen eher nachsagt, dass sie sich ja eher um sich selbst kümmern und eher so ein bisschen die Elfenbein-Community in dem ganzen Konglomerat von verschiedenen Communities da sind. Also das findet man, glaube ich, überall. Und das ist auch durchaus gerechtfertigt. Ich habe bloß über die Jahre tatsächlich immer mehr den Eindruck gewonnen, dass gerade bei diesen Audiogeschichten, ich sag mal, bei den Betätigungen, wo auch eine gewisse Art von Magie von außen sozusagen eine Rolle spielt, also keine Ahnung, eine gewisse musikalische Begabung, ein besonderes musikalisches Gehör, also ein feines musikalisches Gehör etc. Also das, was du nicht zwangsweise nur erlernen kannst, sondern auch ein bisschen mitgegeben oder trainiert haben musst, das oftmals dazu neigt, in der Gesamtheit so ein bisschen abgehoben zu wirken. Und ich kenne nur zwei Tonmeister persönlich, die sind als Menschen super Typen. Und einer ist auch durchaus so ein ganz offener. Der andere sagt halt klar, ich will meine Tricks nicht verraten. Warum? Ich schaffe mir selber Konkurrenz. Und da habe ich halt einfach ein diametral anderes Verständnis. Aber hey, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ne? Sag auf jeden
so
Fall,
schön. Sag ja. Mal so schön.
Sag mal so schön.
Jetzt sind wir schon irgendwie hier 15 Minuten am Quatschen. Jetzt können wir auch gleich weitermachen. Und zwar wüsste ich gern von dir, ob und was deine Pläne für 2019 sind. Also jetzt gar nicht so konkret, ich will jetzt 13 Projekte in der Richtung machen, 13 Projekte in der Richtung, sondern gibt's so, hast du dir irgendwas vorgenommen, woran du arbeiten willst, was du mehr machen willst, weniger machen willst?
Ja, habe ich, also diverse Dinge. Eins davon kann man allgemein sagen, ich will offener mit Leuten in Kommunikation treten, was das Thema Audio betrifft. Das heißt, mehr so in Richtung Workshops machen, anbieten, da mehr einfach auch drüber schreiben. Zum Beispiel, um dieses Thema halt auch noch so ein bisschen zugänglicher zu machen, auch für andere Leute. Das habe ich mir selber gesagt, dann halt weiter so Fähigkeiten halt ausbauen, gerade was so Mischung betrifft, von so kurzen, ich habe Filmen, habe halt auch jetzt so einen Kurzfilm gemacht und da merke ich halt schon, wow, das ist halt nochmal eine andere Ecke, als so 3 Minuten zu mischen zum Beispiel. Da fängt man dann doch an und wo will man denn eigentlich hin, was ist das Zielmedium, was für eine Lautheit, Lautstärke muss es am Ende haben und so weiter. Da so weiter zu arbeiten, auch gerade so im Thema Podcast-Bereich, was Lukas Görlach und ich machen, als einfach Ton, uns da weiterzuentwickeln, auch mehr so nochmal, wie kann man noch mehr Sound rausholen aus Aufnahmen, wie kann man das halt auch mobiler irgendwie umsetzen, wie kann man da schöner mit Klang halt arbeiten und schauen, was noch so auch so ringsherum geht. Also ich bin gerade selber, wie du mich ja auch kennengelernt hast, also schon sehr in Richtung Soundproduktion oder Audioproduktion tätig. Schau aber gerade, so das macht mir halt, so Projektmanagement und sowas macht mir halt auch sehr viel Spaß, so mit Leuten zu kommunizieren, Sachen zu handeln, das zu organisieren und so diese Themen ringsherum, um die sich auch die Selbstständigkeit ja halt auch immer so ein bisschen dreht. Da finde ich großes Interesse dran und verfolge das einfach. Und schaue, wo es da so hingeht.
Sehr gut. Außerordentlich löblich von dir, das so professionell anzugehen. Bitte.
Ja, ich hätte dich jetzt direkt gefragt, was deine Vorhaben sind für.
Ich befürchte, ich bin da weniger professionell, weil bei diesen Vorhaben nehme ich immer Abstand vom Professionellen, weil da habe ich halt schon. Sagen wir es mal so, da muss ich ohnehin mit Herausforderungen umgehen, die sich mir stellen und die Herausforderung, sich permanent weiterzubilden etc., die besteht halt einfach. Aber ich habe natürlich drüber nachgedacht und eigentlich bin ich kein großer Fan von diesen wie nennt man das denn, im Wort gibt es so im Englischen gibt es so ein schönes Wort, Resolution. Mir fehlt das deutsche Wort, so ein Beschluss oder so ein Vorhabensbeschluss, ich weiß nicht, mir fehlt gerade tatsächlich das Wort, was man am ehesten sagt, wie sagt, gute Vorsätze fassen, genau.
Ja.
Da bin ich eigentlich kein großer Fan von, aber, und ich bin auch niemand, der da sklavisch sich dran hält, die meisten guten Vorsätze sind, spätestens im April erledigt und da bin ich schon sehr großzügig.
Dieses berühmte, ich gehe Sport machen.
Genau, und dann hält das 2 Tage und dann ist okay. Aber ich habe mir dieses Jahr einfach vorgenommen, nachdem ich 2018 sehr stark versucht habe, mir ein bisschen mehr Handwerkliches beizubringen. Also vor allen Dingen so ein bisschen mehr Mixpraxis, hatten wir auch drüber gesprochen schon in einer der letzten Folgen. So ein bisschen mehr diese Herangehensweise zu verinnerlichen, also mir bewusst zu sein, was muss ich denn als erstes oder was mache ich denn als erstes? Müssen ist ja immer so eine Frage, aber was liegt mir, was ich als erstes machen? Wie gehe ich in einem Mix voran? Tatsächlich jetzt auch so ein bisschen mehr wieder auf die kreative Seite zu gucken. Und ich habe mir vorgenommen, wieder deutlich mehr Instrumente zu spielen. mal ein bisschen an meiner Fingerfertigkeit auf der Gitarre weiterzuarbeiten und auch systematisch zu arbeiten, also auch mal mir die Zeit zu fassen, dann auch mal Übungen zu machen und nicht nur vor mich hinzudaddeln, so gern ich das auch mache. Ein bisschen weiter an meinem Klavierspiel zu arbeiten und auch versuchen, am Bass noch ein bisschen besser zu werden. Also einfach tatsächlich das Instrument ein bisschen mehr zu beherrschen und darüber dann auch zu versuchen, einfach mehr eigene Sachen aufzunehmen. Und wenn es bloß Snippets sind, ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie Songs aufzunehmen oder sowas, einfach so ein paar Ideen skizzen, aber die dann auch mal aufzunehmen und mal zu mixen und mal zu gucken, wo es hinführt. Ne? Vielleicht führt es auch irgendwann mal zu einem Song oder sowas. Und da auch mal mir vielleicht mal Genres anzugucken oder das in Genres zu probieren, die jetzt nicht die sind, in denen ich mich so wirklich zu Hause fühle. Also heißt jetzt nicht, dass ich im Bossa Nova-Stil in Zukunft auf der Gitarre klimpern will. Aber jetzt nicht die ganze Zeit nur Schrammelzeug zu machen, wie es die ältere Generation empfinden würde. Ich kann das Metallersein nicht ablegen, aber ich will jetzt nicht einen Metal-Song nach dem anderen schreiben, sondern tatsächlich auch ein bisschen mal gucken, was ich mit dem Klavier so an Sound-Umgebung zu schaffen vermag, so an Klangteppich, ganz despektierlich gesagt.
Ja, das ist spannend.
Und vor allen Dingen will ich mich ein bisschen mehr in das Thema Synthesizers einarbeiten. Also gerade so mir mal Wavetables anzugucken, mir mal noch ein bisschen mich mehr damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich das Soundshaping in so einem Synthesizer passieren kann. Mit den verschiedenen Filtern, was kannst du mit Routing machen, was kannst du mit den LFOs und sowas machen, wenn du sie ineinander oder parallel oder sonst was beeinflussen lässt, und mal gucken, ob ich das hinkriege.
Da hast du auch gute Vorsätze.
Ja,
also gute Vorhaben. Also da sind ja auch sehr, sehr spannende Themen, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Es sind auch sehr vielfältige Themen. Also ich mache mal so Synthesizer-Programming, Programmierung ist ja halt auch was anderes, als jetzt ein Instrument live zu spielen. Ne? Also das hat ja, diese Synthesizer-Programming ist ja fast schon so, ist ja eigentlich eine eigene Wissenschaft, auch in wie man so einen Klang ja erschaffen kann, konstruieren kann, synthetisieren kann. Ist ja auch sehr eine sehr vielfältige Geschichte, ne? Also von, wie du schon gesagt hast, es gibt ja verschiedene Synthesearten, subtraktive Synthese, Wavetables, FM-Synthese, Additiv und. Das ist ja sehr, sehr viel möglich.
Ja,
das ist sehr spannend.
Und ich habe ja letztes Jahr angefangen mit den Synth-Sachen also softwarebasierten Synth-Sachen von Arturia rumzuspielen. Die haben ja diverse Emulationen von Hardware-Synth, also alles, was man kennt, vom Jupiter 8, Prophet, die Moog-Sachen emuliert, DX7, also die ganzen Klassiker, alle als Software vorliegen, und haben dieses Jahr auch einen neuen Software-Synthesizer rausgebracht, Pigments, jetzt relativ vor kurzem erschienen, vor einem Monat oder sowas, also schon im letzten Jahr dann rausgebracht. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil die Software einfach unfassbar gut ist, die Jungs von Arturia zur Verfügung stellen. Und das ist alles nicht ganz billig, aber es gibt auch so Sammlungen, so Analog Lab, die haben dann schon so vorgefertigte Presets von verschiedenen Synthesizern. Die IK Multimedia Synchrotron heißt das, glaube ich, ist auch eine sehr gut gemachte, ist auch eine sehr gut gemachte Software-Synthesizer-Sammlung. Kann ich auch empfehlen. Und da gibt es einfach mittlerweile so viel Zeug, was so gut ist, Hier über Massive oder sowas müssen wir jetzt nicht mehr reden. Das ist halt irgendwie Standard seit vielen Jahren. Da bin ich auf die nächste Iteration gespannt. Die kommt nämlich auch dieses Jahr, wenn ich das von Native Instruments richtig weiß. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel Zeug, was man ausprobieren kann. Und ich mag auch einfach, wie mittlerweile in diesen Software-Remakes von klassischen Synthesizern, wie die User-Interfaces aussehen und sowas. Da kann ich mich einfach dran erfreuen. Und das würde ich halt einfach gerne ein bisschen weiter vorantreiben, aber nicht nur rumdaddeln, sondern dann tatsächlich versuchen, das auch kreativ zu kanalisieren und irgendwie mal in so Snippets oder Sounds zu gießen. Also.
Schön. Bin gespannt, was das rauskommt.
Ja, eine Übung, eine Fingerübung, die ich super fand, die mich total lange beschäftigt hat letztes Jahr, weil ich es aber auch nicht hingekriegt habe auf Anhieb, ist beispielsweise, mittlerweile kennt so gut wie jeder die Anfangsmelodie von, jetzt fehlt mir wieder der Name. Wie heißt die Kinder-Sci-Fi-Serie, die jetzt in der dritten...
Futurama, nee. Wie meinst du wahrscheinlich?
Stranger Things.
Ja, ja.
Die Anfangssequenz, das Intro sozusagen, die Intro-Melodie von Stranger Things, kennt glaube ich mittlerweile jeder. Ne? Die hat ja, sind ja so mehrere Synthesizer übereinander gelayert und die dann dieses Melodie-Bed machen. Ursprünglich von Michael Stein und Kyle Dixon, die ja eigentlich eine Band zusammen haben, eine Elektroband, Survive nennt die sich, glaube ich. Von denen kommt der ganze Soundtrack dazu und die haben auch diese Intro-Melodie gemacht. Und das einfach mal nachzubauen, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich damit echt stundenlang beschäftigen konnte. Auch so rauszuarbeiten, was für Chords sind denn da gespielt, wie haben sie es gespielt, haben sie das selber gespielt oder ist da irgendwie ein Arpeggiator oder sowas dahinter. Und das war irgendwie auch eine coole Art, sich diesem Ganzen zu nähern. Und mittlerweile habe ich das tatsächlich, mache ich das ganz, ganz oft, dass ich sozusagen Sound für mich entdecke, einfach indem ich versuche, den Sound nachzubilden, der irgendwie in Sachen, die ich gerne höre, vorkommt. Ne? Blade Runner Soundtrack von Vangelis. Wie großartig ist von Vangelis? Ich glaube ja. Wie großartig ist dieser Soundtrack? Wie großartig ist der Sound da drauf, der damals natürlich entstanden ist mit den Originalgeräten, aber und da einfach sich mal so einen Track rauszunehmen und zu gucken, ob ich den Sound so hingebogen bekomme, dass er ähnlich klingt, das ist irgendwie das, was wirklich Spaß macht. Und das ist irgendwie auch das, was dann nicht so anstrengend ist, wenn du erst um 11 dazu kommst, dich nochmal eine Stunde hinzusetzen, bevor du schlafen gehst. Mhm. Weil dann ist kreativ jetzt auch nicht mehr so unfassbar viel zu holen bei den meisten Leuten, weil der Tag dann seinen Zoll irgendwie gefordert hat oder fordert. Aber das macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Toll, jetzt habe ich so viel Name-Dropping gemacht, dass ich Probleme habe, die Shownotes zu vervollständigen. Nun gut.
Jetzt schon eine vier Seiten lange Shownote-Liste.
Ja. Ja, wenn was aber fehlt...
Aber das ist ja auch voll Wissensschatz und voll auch so ein kleines Wiki, was ja der Podcast, wie ich finde, auch ist. Und
ja.
Das ist doch schön. Also ich finde es auch immer wieder gut, wenn man so umfangreiche Shownotes hat, wo man einfach Sachen nachschlagen kann. Und man weiß, dass halt dass man da ist und man kann sich das dann irgendwie kopieren oder wie auch immer.
Ja.
Das ist schon sehr schön. Schön, das klingt gut.
Ja, klingt mal gucken. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Ich bekomme ja, oder wir als Familie bekommen ja jetzt auch nochmal Nachwuchs im Januar. Das heißt, das wird also alles immer unter dem Licht. Es gibt noch irgendwie 1000 andere Dinge, die gemacht werden müssen. Mal gucken, wie viel Zeit am Ende überbleibt. Aber wenn ich am Ende irgendwie des Jahres mit so 5 Skizzen, die mir auch wirklich gut gefallen und denen ich was abgewinnen kann mit einem Sound, mit dem ich zufrieden bin und vielleicht sogar mit dem, was ich gespielt habe, zufrieden bin, dann denke ich, ist das ein Ergebnis, wo ich sagen würde, ja, das hat sich gelohnt. Also schauen wir
schön.
Mal.
Schön. Cool.
Jo,
Über was wollen wir heute reden?
Genau.
Entschuldigung, jetzt bin ich ja voll ins Wort gefallen.
Nein, alles
gut. Ich dachte, du machst eine kurze Pause.
Ja, ich hab überlegt, ich hätte eine kurze Pause machen sollen. Das gehört sich ja so, dass man anstelle, sagt man einfach mal kurz, den Mund hält. Aber das fällt mir immer nicht so leicht. Insofern hatte ich überlegt, wie ich jetzt den Übergang baue. Denn wir hatten vorher überlegt, worüber wir uns vielleicht unterhalten können. So halbherzig überlegt. Eins der Themen, was du mitgebracht hattest, schien mir ganz gut zu passen, weil es auch mich 2018 häufiger mal beschäftigt hat. Und zwar das Thema Produktion. Du hattest es so ein bisschen unter dem Blickwinkel Podcast-Produktion aufgeführt. Ich würde es tatsächlich noch einen Schritt weiter nehmen, weil ich hatte jetzt tatsächlich auch letztes Jahr so einige Sachen, die nicht nur Podcast induziert sind, wo ich halt tatsächlich auch am Ende mal gedacht habe, so irgendwie war das jetzt nicht sauber oder irgendwie müsste ich dann nochmal dran arbeiten, dass ich mir dann doch irgendwie einen besseren Workflow für eine Produktion dieser Art überlege. Insofern fand ich das ganz spannend und dachte so, jo, lass uns das heute mal machen. Wie kamst du denn drauf? Oder was hattest du im Kopf, als du das aufgeschrieben hast?
Wie kam ich denn drauf? Also ich finde grundsätzlich ja, was wir auch schon mal gemacht haben, so ja Prozesse sehr spannend oder immer spannender, wo ich früher gedacht habe, was, ja, ob ich überhaupt einen Prozess hatte, finde ich, heute habe ich immer mehr Prozesse in den Sachen, die ich mache.
Ja.
Oder zumindest gebe ich mir immer mehr Mühe, dass es da welches sind.
Prozess-Overkill. Ja, das ist Prozess-Overkill. Auch so ein Phänomen. Wenn alles prozessiert ist, dann ist immer die Frage, ob du dich nicht in dem Management der Prozesse mehr tot machst, als wenn du einfach nur die Arbeit erledigen würdest.
Total. Ja. Aber ich finde, also ich bin jetzt nicht dabei, alles tot zu prozessieren, aber so einige Sachen finde ich ja halt doch ganz gut, ne? Wenn man so eine Schrittfolge hat, sowas Handwerkliches, wo man weiß, okay, gut, wenn ich das mache, kann ich schon erstmal sicher sein, habe ich erstmal ein Ergebnis.
Mhm.
Und je nachdem, wie ich das dann angehe und wie spontan ich halt reagieren kann auf unbestimmte Sachen, die auftreten, umso besser wird ja mein Ergebnis.
Mhm.
Und Produktion ist ja halt zum Beispiel so ein Prozess. Also zum Beispiel habe ich mir die Frage gestellt, ist es nicht vielleicht eine spannende Geschichte allgemein zu sagen, okay, gut, Thema Podcast, wie entsteht dieser Podcast, den man dann so hört am Ende? Was für Schritte sind denn notwendig, wenn ich halt sage, okay, gut, ich will jetzt einen gut klingenden, professionell anmutenden, aufgenommenen Podcast haben. Wie wähle ich denn irgendwie die technische Seite aus? Was muss ich denn irgendwie als Schritte machen, um das alles dann auch am Ende aufzunehmen und vielleicht noch wie viel Bearbeitung muss man da überhaupt da reinstecken? Ne? Also man kann natürlich jetzt Basics natürlich machen, man kann aber halt auch voll das anmutende Feature draus machen, sage ich jetzt mal. Irgendwie, was man vielleicht aus dem Radiobereich kennt. Also das ist sehr, sehr vielfältig, das ist und da dachte ich, wäre vielleicht ein spannender Einblick, mal zu sagen, okay, vielleicht auch an uns, wie wir das hier aufnehmen. Und da so ein bisschen was reinzugeben oder halt auch so an anderen Sachen, die man irgendwie schon dran gearbeitet hat. Man kann es aber halt auch weiterziehen, ne? Thema, wie nehme ich denn halt irgendwie, also wie sieht da irgendwie der Prozess aus bei so einer Aufnahme von Sound oder wie man es produziert so im Nachhinein. Das waren so meine Gedanken, so erstmal ganz grob und skizziert.
Die Herangehensweise, um beim Thema Podcast zu machen, weil das uns natürlich sehr nah ist, die Herangehensweise, wie du oder wie ihr eure Podcasts aufnehmt und wie ich meine Podcasts aufnehme, inklusive wir beide Phonolog, unterscheidet sich ja doch dann recht drastisch, weil wenn ich das richtig überblicke, macht ihr vor allen Dingen Vor-Ort-Geschichten, ne? Also ihr fahrt zu den Gesprächspartnern hin, wenn es Auftragsproduktionen sind, oder ihr habt Gesprächspartner bei euch im Studio. Oder sehe ich das falsch?
Genau diese zwei Fälle.
Mhm.
Wobei man nochmal sagen muss, die Fälle unterscheiden sich auch nochmal bei Mobil. Also bei uns im, sag jetzt mal, Studio ist es halt relativ klar, wir haben Shure SM7B zur Aufnahme.
Also ja, zuerst habt ihr natürlich einen dedizierten Raum des Studios.
Fangen wir kleinteilig an oder großteilig, je nachdem, wie man sieht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall haben wir einen dezidierten Raum. Das heißt, dieser Raum ist halt akustisch bearbeitet. Das heißt, wir haben halt Absorber zum Beispiel an den Wänden, um halt den Hall zu mindern. Wir haben halt auch einen relativ kleinen Raum, also wir haben 11 Quadratmeter. Also demzufolge haben wir geguckt, wie können wir das jetzt akustisch verbessern, dass halt relativ klar und sauber klingt.
Also relativ kurze Echozeiten.
Genau.
Ne, und wahrscheinlich wenig, obwohl, wenn der ab, ist das schon eine Größe, wo man sozusagen damit zu kämpfen hätte, dass man dass der Raum so klein ist, dass er in der Mitte des Raumes, wo eigentlich die beste Position normalerweise ist oder relativ die beste, dass man da schon mit stehenden Wellen und Moden und sowas zu tun hätte? Wahrscheinlich ja. Eher bei Musik, oder? Bei Sprache nicht ganz so.
Bei Musik auf jeden Fall. Sprache geht so, aber man hat halt bei dem Raum, den wir hier vorgefunden hatten, da schon wirklich einen Hall, wenn halt nichts, also wie es halt ist, wie bei jedem Raum, wenn nichts drinsteht, hat man sowieso einen Hall. Mhm. Und das sind alles glatte Wände. Wir haben einen Parkettboden drin und wir haben das große Glück, wir haben eine abgehangene Decke.
Die schon mal so was wegnimmt?
Die schon mal so was wegnimmt und die ist zum Glück abgehangen mit Styropor. So, mit Styroporplatten. Das heißt, wir haben das Glück, dass da schon viel weggenommen wird, aber wir haben natürlich, der Raum ist eher auch so ein bisschen schlauchartig, da ist jetzt kein Quadrat, sondern ein etwas längeres Viereck. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall gucken, okay, wie kriegen wir halt zum Beispiel diese unterschiedlichen Laufzeiten von zum Beispiel Tür und Fenster, was halt länger ist, als wie von Wand zu Wand zum Beispiel da so leicht schlauchartig angeordnet ist. Und da muss man halt, haben wir ein bisschen was gemacht, auch mit Vorhängen und sowas und schon hat man einen relativ standardisierten Raum. Eine Situation, wenn man vor Ort ist, sieht aber halt zum Beispiel ganz anders aus. Ne? Also hier wissen wir, okay, wie klingt das? Wir haben halt gewisse Technik, wie schon gesagt, Shure SM7B, in was ich jetzt auch gerade rein spreche. Wir haben RME-Vorverstärker, wir haben Fireface UC, wir haben aber auch das von Zoom, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das Live-Pult.
L12?
Genau, L12. Muss ich mal nachgucken, was wir hatten, das L12.
Also ihr nehmt mit extra Vorverstärker auf dann nochmal durch das Fireface UC als Interface?
Ja, weil die Vorverstärker von den RME besser sind und gerade nochmal ein bisschen mehr Power auch bieten für gerade Shure SM7B oder für Headsets von AKG oder Biodynamics.
Ja, SM7B ist ja sozusagen als Gain-hungriges Mikrofon überall bekannt. Also da brauchst du in der Regel eigentlich eher noch einen Gain-Boost oder einen dezidierten Vorverstärker, der dir mal mehr Gain-Boost erlaubt, als viele Interfaces das können.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja auch das, was ich hier aufnehme und ich habe halt zwischen das SM7B und mein Interface noch ein Fathead geschaltet. Weiß nicht, ob du das kennst.
Ja. Ja,
es gibt ja den Cloudlifter, der sozusagen dir, also wenn du keinen dezidierten Vorverstärker als Gerät haben willst, dann gibt es halt den Cloudlifter oder den Fathead. Beides machen im Prinzip einfach nur einen Gain-Boost und verstärken dir das Signal. Und können dir nochmal, ich glaube, 25 dB nochmal oben drauf hauen. Und damit kommst du auch bei dem SM7B gut hin, während wenn ich das direkt über mein Interface ziehen würde, ich dann das Mikrofon extrem aufdrehen müsste, also im Prinzip fast auf voll aufgedreht, und was du damit machst, ist, du erhöhst natürlich oder du ziehst auch den Rauschpegel mit hoch, und das SM7B ist relativ rauscharm, aber wenn du es voll aufziehst, dann hast du auch Rauschen drauf.
Ja. Dann ist halt auch vorbei, beziehungsweise man hat dann zu kämpfen, dass man in der Post was rausbekommen muss.
Genau. Und dazu nutze ich halt so einen Triton Fathead, weil der Cloudlifter kostet in der kleinen Variante irgendwie 160 Euro und der Triton Audio Fathead kostet irgendwie 65. Und das ist super.
Liegt oder steht auch auf meiner Einkaufsliste für dieses Jahr.
Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen.
Ja, wir brauchen natürlich dann gleich drei Stück immer.
Ja, aber das spricht ja für den Preis, ne?
Das spricht für den Preis auf jeden Fall. Und wenn man da was gewinnen kann an Qualität und Gain, warum? Auch unbedingt. Ja. So. Zur Situation vor Ort, die sieht ein bisschen, die kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Also wir wissen, also wenn wir zum Beispiel in einem Unternehmen sind, die halt schon verschiedene Räume haben. Die Räume können ja ganz unterschiedlich klingen. Meistens, zu 99% sind die auch nicht akustisch unbedingt bearbeitet in irgendeiner Form. So, man hat dann doch irgendwie mit Hall zu kämpfen und ähnliches. Oder Lautstärken, Einflüsse von außen. Das heißt, wir müssen da immer gucken, wie kann man das halt managen. Mhm. Da eignen sich zum Beispiel, finden wir halt immer noch Headsets halt zum Beispiel ganz, ganz gut. Das hat halt den Vorteil, man kann halt direkt an der Person ein Headset dranbringen und somit hat man die Situation vermieden, dass die sich zum Beispiel wegdrehen. Oft, ne? Weil bei einem Leute, die jetzt nicht zum Mikrofon erfahren sind, müssen sich erstmal dran gewöhnen, dass man in Richtung des Mikrofons immer spricht. Mhm. Wir das ja halt jetzt mal.
Mikrofondisziplin, ne?
Mikrofondisziplin. Das Ding ist, wenn man will, aber halt auch nicht die Leute dann ständig ermahnen, wenn die gerade im Redefluss sind und erzählen, hey, geh mal ins Mikrofon, geh mal ins Mikrofon. Da eignen sich halt zum Beispiel Headsets erstmal ganz gut, grundsätzlich. Ja. Und Headsets können zum Beispiel, je nachdem, wenn sie halt näher an der Person dran sind, als wie ein Mikrofon, was so dasteht auf einem Tisch, können die auch gewissen Teil auch den Hall schon mal, also den kann man dann immer noch hören, aber auch zu einem, das Risiko wird minimiert halt, der Hallbildung, weil man halt diesen Mikrofonabstand immer gleich hat und immer auch einen ganz kleinen Mikrofonabstand hat.
Also was du da in der Regel nutzt, ist ja der Nahbesprechungseffekt, ne? Also dass das Signal, was direkt am Mikro dran ist, so stark aufgenommen wird, dass Signale, die von weiter weg kommen, sprich also das, was dann zurückgeworfen wird als Hall, dann nicht mehr in der Aufzeichnung landen oder weniger in der Aufzeichnung landen und weniger wahrnehmbar sind.
Auf jeden Fall. Das ist halt ein Punkt, wo man einhaken kann und sagen kann, gut, wir müssen eine andere Technik wählen, um dort bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn man natürlich einen Raum hat, der schon dezidierter ist, beziehungsweise vielleicht schon hallarmer gebaut ist, durch verschiedenste Böden, Wände, Gegenstände, Couches, die halt drin sind, hat man schon sowieso ein besseres akustisches Setting. Ganz wild wird es, sage ich mal, wenn man draußen, also wirklich outdoor unterwegs ist.
Mhm. Warte, lass uns noch kurz beim Indoor bleiben. Weil da hatte ich tatsächlich eines der Aufzeichnungen, die ich im vergangenen Jahr hatte, waren tatsächlich so eine Albtraum-Umgebung. Kahles Büro, kahle Wände, viel Fensterfläche. Zwar Teppich, aber nur so ein ganz, ganz, ganz dünner Teppich. Also es war fürchterlich. Du hast, selbst wenn du da drin telefonierst, hast du so viel Hall, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm, da drin zu arbeiten. Und wir mussten da aber aufzeichnen. Es ging nicht anders. Es war kein anderer Raum frei und der noch frei gewesen wäre, wäre das Gleiche in Grün gewesen, bloß noch viel, viel größer. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so sicher, ob nicht der Größere besser gewesen wäre, weil ich dann längere Nachlaufzeiten des Halts gehabt hätte und es vielleicht am Ende besser hätte rausnehmen können. Bin ich mir nicht so sicher. Ging aber nicht anders. Das war also ein sehr kleines, sehr kahles Büro. Wir haben beide mit Headset aufgenommen, weil ich auch dachte, kannst du relativ gut handeln, dass du den Nahbesprechungseffekt nutzt. Waren aber beides auch Großmembran-Headsets. Das heißt also sehr empfindlich, nehmen halt auch viel auf. Du kannst auch nicht so nah ran, weil dann dann verursachst du wieder Plopp-Geräusche. Du brauchst also einen gewissen Mindestabstand. Oder du atmest dann rein oder sowas, was du dann auch nicht haben will. Das heißt also, wir mussten die Mikros so weit weg nehmen, dass der Nahbesprechungseffekt nicht mehr ganz deutlich war. Und dadurch, dass der Raum so klein war und direkt hinter mir eine Wand war und direkt hinter meinem Gesprächspartner eine Wand war, war auch der Hall so direkt drauf, dass er trotzdem in der Aufnahme gelandet ist. Und zwar ziemlich deutlich. Und dann auch noch mit so mehreren Hallfahnen-Iterationen, weißt du? Wo du merkst, da sind jetzt zwei verschiedene Hallaspekte und Laufzeiten drauf. Ein Albtraum in der Nachbearbeitung. Aber es ging nicht anders. Und dann kam noch hinzu, dass dadurch, dass wir so nah beieinander saßen, wir auch noch Übersprechungseffekte hatten, sodass auch noch meine Spur auf seinem Mikro war und dann mein Hall auf seiner Aufnahme und also es war fürchterlich. Und du kannst ja, wenn du so ein Gespräch nicht so clean schneiden willst, sondern als laufendes Gespräch einfach haben willst, dann kannst du ja gar nicht so sauber schneiden, weil du möchtest ja so, wenn der Gesprächspartner einfach nur so ein ganz leises oder ja, oder, weißt du, so ein Lacher oder sowas. Das willst du ja mit drauf lassen, weil das ist die Dynamik des Gesprächs. Und dann hast du immer, während du für ihn dann wiederum sozusagen den Pegel hochziehst, also ich versuche natürlich, während mein Gesprächspartner nicht redet, dann auch sein Signal nicht zu benutzen, also runterzudrehen oder rauszuschneiden und dann erst wieder reinzukommen mit einem reinzukommen, wenn er auch wirklich was sagt oder halt so Geräusche macht, die zu so einer Gesprächsdynamik dazugehören. Aber wenn du dann sozusagen das Signal wieder hochziehst, damit du diese Geräusche oder das Ja oder das Mhm oder diese Bestätigung drauf haben willst, hast du gleichzeitig den Hall von deinem, was du sagst, auch noch drauf. Und zwar nicht nur den Übersprechungseffekt, sondern auch noch deinen Hall. Es war wirklich, das war ein Albtraum, das zu schneiden. Für mich, der da vorher nicht ganz so viel Erfahrung hatte.
Das ist sowieso ein Albtraum, egal für wen.
Und ich hatte im Vorfeld schon überlegt, weil ich mir schon dachte, okay, wie könnte man am besten machen? Und dann hatte ich mir im Nachgang überlegt, okay, was hättest du anders machen können? Ich glaube, in dem Fall war die Kombination der Headsets nicht gut. Da hätte wahrscheinlich tatsächlich es besser funktioniert, wenn du einfach zwei SM7B gehabt hättest. Ne? Also Mikrofone, die dynamische Mikrofone sind, die also ohnehin weniger empfindlich sind, weil sie ja auch nicht mit Phantomspeisungen versorgt werden müssen. Wo die Membran also durch die pure Energie der auftreffenden Wellen sozusagen angeregt wird oder bewegt werden muss. Und das passiert deutlich, das ist deutlich schwergängiger als bei Großmembranmikrofonen, wo das sehr, sehr empfindlich ist. Dadurch sind ja dynamische Mikrofone deutlich unempfindlicher. Und es wäre also super gewesen, eigentlich da zwei SM7B hinzustellen. Ich habe leider bloß eins. Und die Dinger sind ja jetzt auch nicht so billig, dass du dir sagst, shoppe ich mir mal ein zweites. Aber das wäre irgendwie gut gewesen. Das hätte, glaube ich, besser funktioniert, weil hätte man sagen können, halt deine Schnüss an dem Mikro dran. Egal, was du tust. Andere Option, die ich vorher überlegt hatte, war, machst es über einen Shotgun-Mikrofon. Also ein Richtmikrofon, was so eine Supernieren-Charakteristik hat. Und da hatte ich mir vorher tatsächlich auch noch mal eins bestellt, um das mal auszuprobieren. Und zwar zwei hatte ich mir bestellt. Und zwar das Röde NT 2 oder 3, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich hatte das 2, weil das eine ganz gute Preis-Leistungs-Kombination hat. Das 3 ist, glaube ich, das wirklich teure. Und das 4 war mir auch noch zu teuer. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber das 2 hat so einen ganz guten Preis-Leistungsschnitt. Das kostet so um die 200, wenn ich mich nicht täusche. Und parallel dazu hatte ich mir das Sennheiser MKE 600, glaube ich, kommen lassen. Und da hatte ich damit rumgespielt und hatte aber gemerkt, dass das NT2 für mich irgendwie, dass mich der Rauschpegel stört. Also das Eigenrauschverhalten des Mikrofons. Das ist nicht besonders laut, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt mir nicht so. Und das MKE, ich weiß gar nicht, was mich daran störte. Auf jeden Fall habe ich das bei mir zu Hause hier ausprobiert. Und das ist auch ein relativ kahler Raum, in dem ich aufnehme. Und mir kommt eigentlich nur zugute, dass das SM7B relativ unempfindlich ist, weswegen ich hier aufnehmen kann. Und da hatte ich das ausprobiert und habe auch gemerkt, dass das jetzt auch nicht so super funktioniert. Ich hatte das relativ dicht gestellt. Also ist so der Abstand von der Soundquelle, also Mund zum Mikro, so 50 Zentimeter oder sowas betragen hat. Und damit kannst du mit so einer Superniere schon sehr, sehr gezielt auf den Mund zeigen und nimmst auch ein sehr, sehr deutliches Signal auf. Aber dadurch, dass der Raum so klein war und direkt dahinter die Wand war, hatte ich trotzdem Reverb drauf. Und dann das Ergebnis und dann dafür aber mit zwei Mikrofonen nochmal 400 Euro irgendwie, das wollte ich dann doch nicht. Und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt, okay, dann versuchen wir es über die Hörsprechkombination, also diese Headsets. Und am Ende blieb mir nur, das in Post-Pro zu versuchen, einigermaßen in den Griff zu kriegen, was so leidlich geworden ist.
Ja.
Was Monolog, Entschuldigung.
Alles gut.
Also ich habe es dann in der Post-Pro versucht, mit einem D-Reverb-Plugin zu machen. Und da habe ich mit zwei Geschichten eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Das ist zum einen das D-Reverb-Plugin von iZotope. Aus der RX-Edition, also deren Audio Repair Suite sozusagen. Und das zweite ist für, beziehungsweise, genau, das zweite ist von Aiken Digital.
Ah, ja.
Aiken Digital Deverberate macht auch ganz gute Erfolge. Womit ich überhaupt nicht zufrieden war, war Dereverb Plus, SPL Dereverb Plus, was über Plugin Alliance vertrieben wird. Das kann ich jetzt nicht so empfehlen. Aber mit iZotope, die Reverb und die Reverb, Deverberate von Aiken Digital, das funktioniert ganz gut. Und dann halt Rausch entfernen über die Noise von iZotope. Oder womit ich auch ganz zufrieden bin, ist Brüsfree, also rauschfrei von Klevgrant. Den Schweden, die ganz nette Sachen machen. Ja, und das in Zusammenarbeit mit ein bisschen Kompressor, mit ein bisschen versuchen über das Signal zu gaten, da noch ein bisschen Reverb wegzunehmen, hat dann so einigermaßen funktioniert, aber alles nicht optimal.
Alles halt echt eine Übersprechung. Also in dieser Kombination, wie du das gerade so schilderst, ist es echt problematisch.
Ja.
Das ist, ja, ist nie einfach.
Und ich habe noch ein dramatisches Beispiel, an das ich mich hinten dranhängen kann, wenn du deine Ausführungen abgeschlossen hast zum Thema Aufnahmen außen. Da habe ich dich ja auch mit involviert.
Ja.
Aufnahmen außen ist nicht einfach. Schieß los.
Aufnahmen außen, also das Problem ist ja so die unberechenbarste Geschichte, die man haben kann. Das heißt, man geht irgendwo raus, auf die Straße, aufs Land, wo auch immer, und dann will man Sound aufnehmen. Das heißt, Ton aus Sprache aufnehmen. Das hatten wir dieses Jahr. Wir waren das letzte Mal schon erzählt beim Blasmusikfestival in Bad Schlema, wo wir verschiedenste Musiken draußen aufgezeichnet haben für einen Podcast, für eine kleine Audiogeschichte. Klingt irgendwie sehr altbacken, ist aber total das Teil, so ein Festival, irgendwie so ein bisschen so Dorf-Style, sage ich jetzt mal, aber so diesen Festzelt. Auf der anderen Seite spielen da Kapellen aus der ganzen Welt, auch aus Kolumbien und keine Ahnung. Also musikalisch sehr vielfältig, sehr spannend. Und wir haben gesagt, gut, wir wollen Sprache draußen aufnehmen, wir wollen von der Musik, die hatten so einen Umzug innerhalb der Stadt gemacht, das auch aufnehmen. So. Und da ist es halt die Kunst zu sagen, okay, gut, wie können wir irgendwie das alles sehr sauber aufnehmen, aber halt auch nachbearbeitbar. Und da eignet sich natürlich erstmal so grundsätzlich ein Richtrohrmikrofon, Rode NTG3 zum Beispiel.
Das wiederum ist ein tolles Mikrofon, also deutlich besser als das 2 und 4. Da ist schon nochmal ein bisschen mehr Luft nach oben.
Und das kann man sehr, sehr gut verwenden, um halt gerichtete Aufnahmen zu machen von Sprache jetzt zum Beispiel. Man kann das halt auf eine Angel packen, eine Mikrofonangel mit einem Windkorb dran und einem Windfell. Das heißt, man kann somit halt auch Windgeräusche und Außengeräusche so dämpfen, weil na, Windgeräusche ist halt auch so ein bisschen die Qual bei Soundaufnahmen. Man kann es halt auch mit RX halt so ein bisschen mittlerweile auch entfernen, aber man nimmt halt immer was weg.
Ja. Von der, und wo, manchmal deutlich.
Und manchmal deutlich. Also wir hatten das bei dem Fall, den du mir gegeben hast, da hatte man halt die Schwierigkeit mit so Wind und ja, du merkst an dem Ergebnis halt auch, dass, also man kann das schon entfernen, aber das geht halt immer mit ein, dass man irgendwie die Stimme echt krass beschneiden muss an Frequenzen und um da überhaupt was rauszuholen. Ja. Und dann ist musikalisch, also wir hatten auch zwei Zoom H6 mit. Wir schaffen uns gerade aber noch was anderes an, und zwar ein Sound Device, ein Mix Pre 6.
Das ist so ein Gerät, was du sozusagen oben auf die, genau, auf eine Kamera auch mit drauf machen kannst oder auf ein Stativ, ne? So ein Clip hat.
Ja, also das ist
Mix Pre 6 oder Mix Pre 3?
Also das Mix Pre 6 ist eigentlich ganz gut. Mhm. Weil das ist halt, was kann man auf einer Kamera klippen, ist aber eigentlich auch komplett super geeignet für alle anderen möglichen Aufnahmen. Das heißt, man kann ihn auch als Standalone-Recorder nehmen. Für zum Beispiel Feed-Recording-Sachen. Damit geht das super einher. Man kann aber auch Ambisonics mit einem Update, was entweder rausgekommen ist oder bald kommt, aufnehmen. Und es hat die beste, also Sound Device hat echt super, super gute Vorverstärker, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und damit lässt sich halt auch nochmal Qualität rausholen. Und dann ist halt die Frage, was nimmt man noch zum Beispiel an Stereo-Mikrofon halt mit? Also wir hatten teilweise auch die, weil wir dann doch zu zweit waren, auch zum Beispiel von den Zooms, die aufsteckbaren XY-Mikrofone genommen, um Sounds einfach aufzunehmen. Man kann aber auch ein Stereo-Mikrofon nehmen, gibt es ja auch von Rode das, jetzt muss ich mal kurz überlegen.
M3? Nee, M3 ist kein Stereo, aber ist auch so ein Handheld.
Ja, es, wie heißt das? NT4 geht zum Beispiel. Mhm. Und auch andere, oder zum Beispiel, dass man halt auch zwei Kondensatormikrofone nimmt als und dann auf eine Schiene legt, auf eine Stereo-Schiene, als AB oder XY. Dort war nochmal die Besonderheit bei diesem Festival, dass wir halt dem Umzug mitgelaufen sind. Also es musste auch alles irgendwie beweglich sein. Das heißt, wir sind auch mit zwei Ton, Angeln, Pistolen eher, also die Angel hatten wir direkt ja gar nicht, mit dem Windkorb dann durch die Gegend gerannt und so. Das war schon spannend. Und das ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wie zum Beispiel in diesem, natürlich im Studio aufnehmen oder gar zu der Situation, wo man in einem externen Raum ist.
Deutlich unkontrollierter auch, ne? Und je nach Mikrofon stehst du dann natürlich vor der Herausforderung, du musst auch wirklich gut zielen, ne? Also wenn wir uns jetzt mal so ein eines der Industriestandards der Richtmikrofone, also der Shotgun-Mics angucken, das Sennheiser MKH416 ist das, glaube ich, ne? Da reden wir so im Bereich 1000 Euro und selbst gebraucht noch irgendwie so 600 bis 800. Das ist mega gut. Das Mikrofon, also sehr geringer Eigenrauschpegel, also hoher Rauschsignalabstand. Das ist ein super Niere. Ich glaube, das ist sogar ein Hyperniere, also noch enger die Richtcharakteristik. Da ist es halt so, dass das so empfindlich ist und so eng gerichtet ist, dass wenn du daneben zielst, neben die Tonquelle, du halt deutlich weniger von der Tonquelle mitkriegst und vor allen Dingen im Zweifel deutlich mehr von dem, wo du gerade drauf zielst. Das heißt, wenn du sowas bei Veranstaltungen einsetzt und du beispielsweise mit so einem Blaszug oder sowas oder mit so einer Marching Band oder sowas mitgehst und du daneben hältst, dann hast du im Zweifel einfach deutlich mehr von dem Gespräch drauf, von den beiden Omis, die im Hintergrund sich gerade unterhalten. Also es, da gibt es wirklich abgefahrene Beispiele auch. Und also es ist ein wirklich tolles Mikrofon, aber es ist halt, das wäre halt beispielsweise auch eins, was ein bisschen schwieriger einzusetzen ist, wenn du so ein Moving Target hast, sozusagen. Also ein bewegliches Objekt, was du oder Subjekt, was du mikrofonieren möchtest.
Ja, das ist durchaus, also das Sennheiser-Mikrofon, das hat auch damals in meiner Ausbildung ganz viel im Einsatz. Mhm. Oder es war halt eigentlich auch so Bestandteil der Berufsschulausbildung. Es ist auf jeden Fall auch sehr schön, sehr neutral.
Ja.
Wird ganz oft halt auch mit so also Sound-Devices oder SQN verwendet. SQN ist ein Mischer. Ein analoger Mischer, der ganz oft im EB, also in der elektronischen Berichterstattung verwendet wird, der dann quasi direkt, also das Signal wird vorverstärkt, gemischt, gehört und dann in die Kamera gespeist und dort wird es aufgenommen.
Ja.
Ja, das sind drei verschiedene Prozesse, die wir gerade hatten. Und je nachdem bedarf es verschiedenster Planung. Also ich würde mal sagen, die kleinste Planung bedarf es im Studio, weil man, also im eigenen Studio, weil man das kennt.
Ja, ist vor allen Dingen auch ein unveränderliches Setup in der Regel.
Ja, das ist unveränderliches Setup und am Ende macht man nur noch Regler auf, Schnittprogramm auf, Aufnahme und los geht's. Die nächste Stufe ist dann der andere Raum vor Ort. Und dann die unplanbarste Geschichte, oder was heißt unplanbarste, aber schwer planbarere Geschichte ist natürlich dann, wenn man Außenaufnahmen macht.
Ja, auch schwer, deutlich schwerer planbar, weil du hast auch nicht endlos viel Zeit, mal unterschiedliche Möglichkeiten auszuprobieren. Ne, wenn du also wenn du einen Interviewtermin mit jemandem hast und bist in seinen Räumlichkeiten, dann kannst du im Zweifel sagen, okay, lass uns mal zwei verschiedene Mikros ausprobieren und dann mal hören, was jetzt besser klingt. Das kannst du eigentlich bei auf einer Veranstaltung nicht mehr viel machen. Also maximal vielleicht noch mal einen kurzen Wechsel, aber du wirst jetzt nicht sagen, mit den Richtmikros ist das doof, ich würde euch gerne noch mal direkt verkabeln, mit dem direkt verkabeln ist es noch doofer, ich würde gerne wieder zurück auf Großmembran, was ich einfach zwischen euch stelle, das funktioniert nicht mehr. Also da ist es einfach sinnvoll, sich vorher einfach in eine ähnliche Umgebung mal zu begeben oder in eine ähnliche Situation das mal auszuprobieren, damit man dann weiß, vielleicht, womit man zumindest anfängt und guckt, ob das nicht das ist, was man dann auch nutzen will. Und dann kommt es natürlich halt auch ganz stark darauf an, wie erfahren diejenigen sind, die dann die Aufzeichnung machen. Ne? Das war ja so das Problem. Hat mir ja gerade schon gesagt, was ich hatte jemanden, der mich gefragt hatte, ob er, also der in einem Workshop oder auf einer Konferenz teilgenommen hat und mich gefragt hatte, hey, soll ich vielleicht ein Aufnahmegerät von euch mitnehmen und da einfach ein paar Stimmen einfangen? für euren Podcast. Und ich hatte gesagt, ja, super Idee. Ich schicke dir eins, ich schicke dir mit, wie du das benutzt. Und das ist auch super einfach und bringt in der Regel eine super Qualität. Und wenn du hier zwei Sachen beachtest, dann kann da eigentlich nicht viel falsch gehen. Na, und dann haben wir das so gemacht und ich hatte dazu geschrieben, was ihr alles machen kann, um das richtig, oder ich hatte das voreingestellt und hatte dann gesagt, okay, vor Ort brauchst du dann eigentlich nur noch das und das machen und darauf achten, dass du das und das nicht machst. Beispielsweise so, es war so ein Handheld-Recorder, einen, von dem ich immer super begeistert bin, ob der Qualität und im Hinblick auf seine Größe und Preis, nämlich der Zoom H1. Mittlerweile als H1N auch verfügbar, macht für die Größe, die das Ding hat, macht das einen Megaklang. Also kannst du auch irgendwie in die Mitte von einem Aufnahmeraum legen und du hörst trotzdem alle Instrumente mehr oder weniger definiert auf der Aufnahme. Tolles Gerät, 99 Euro, mega gut. Und das kommt halt auch mit so einem Windschutz anbei und der ist so ein bisschen versteckt in der Tasche gewesen, die ich dazu geliefert hatte. Und den hatte sie übersehen. Und dann hatte sie halt ohne den Windschutz aufgenommen, aber draußen. Und dann nicht, glaube ich, mit so Kopfhörern mal eingesteckt, um zu überprüfen. Naja, und es passierte, wie es halt so kommt, dann Wind drauf. Und zwar manchmal sehr ordentlicher Wind drauf. Und der Erschweren kommt natürlich hinzu, dass wenn Wind auf das pure Mikrofon, also ist ja auch so ein XY-Mikrofone vorne dran, wenn der Wind auf die puren Mikrofone trifft, dann klippt das halt sofort. Ne? Mhm. Und jetzt im Nachhinein haben sowohl ich als auch du, weil du die Größe, du hast glaube ich die Advanced-Version von der RX-Suite und ich habe noch die Standard und bei der Advanced-Version ist halt ein dediziertes D-Wind-Plugin drin. Damit ausprobiert, aber egal wie es gedreht und gespielt haben, ich mit Kompressor-EQ vorher, die neue Spectral Repair, du nochmal mit die Wind und ich glaube auch irgendwie Spectral Repair oder sowas.
Ja.
Es hat einfach überhaupt nichts gebracht im Sinne von, klar, der Wind verschwindet, aber es ist so viel Verlust an der Tonqualität, weil das Spektrum von so Windgeräuschen direkt auf dem Mikro ist halt sehr recht tief. Ne? So, das ist aber nicht so tief, dass du einfach mit einem Low-Cut das wegnehmen kannst, weil dann nimmst du automatisch die unteren Bereiche der Sprache auch mit weg. Und Sprache ist untenrum, hat sehr viel Körper. Oder hat natürlich auch, anders gesagt, Sprache hat untenrum relativ viel Energie. Das macht den Körper der Sprache sozusagen. Ne? Und wenn du den mitnimmst, dann klingt es halt auch gleich wirklich dünn und fisselig. Und das ist nicht, egal was wir versucht haben, es ist bei allem nicht wirklich schön anzuhören. Und da kommt man dann halt auch schnell an ein Ende, was man noch probieren könnte. Jetzt könnte man sich hinsetzen und wirklich im Spektrum selber über so einen Spectral Editor versuchen, wirklich jede kleine Stelle so rauszunehmen, dass man das, was in der Sprache existiert, drin lässt und nur das, was im Wind existiert, aber zum einen überlagert sich das stark und zum anderen kann man es im Spektrum gar nicht mehr so genau auseinanderklamüsern. Also ich erkenne oftmals den Unterschied nicht mehr, was jetzt Sprache ist und was Wind ist und das ist einfach dann auch noch das für eine Stunde Aufnahme insgesamt zu machen, das ist einfach nicht mehr leistbar.
Ja, das dann schwierig. Also das sind auch solche Fälle, wo man sagt, also gerade so die Aufnahmen, wenn die leider gefühlt unbrauchbar klingen, wird das auch sehr, sehr, sehr schwer, da noch was rauszuholen.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie dann auch gefühlt unbrauchbar bleiben.
Ja.
Leider.
Das ist leider so ein Problem. Also gerade bei, also es gibt ja nur Sachen zum Beispiel, die also die haben eine unterschiedliche Schwere des Störungsfaktors, sage ich mal. Also das heißt, wenn irgendwas rauscht zum Beispiel, hängt natürlich vom Maß des Rauschen ab, ist es aber wahrscheinlich weniger störend als zum Beispiel die Windgeräusche, die halt ganz viel von der Stimme wegnehmen oder die gar unverständlich mache.
Ja.
Also da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also ich bin mittlerweile auch so, früher habe ich irgendwie Rauschen gehasst. Mittlerweile sage ich mir, wenn es ein schönes Rauschen ist und das sich durchzieht, ne, also wir gewöhnen uns ja auch sehr schnell dran und das dann normal klingt, ist es ja auch in Ordnung.
Ja, so. Total. Total.
Also das, wenn das aber natürlich irgendwie zwischendurch immer abbricht, mal da ist, mal nicht da ist, dann ist es natürlich störend.
Ja.
Weil unser Gehirn jedes Mal so zuckt und sagt, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und das ablenkt.
Also ich habe auch den Fall schon gehabt, dass ich unschönes Rauschen rausgenommen habe, aber damit ich dann nicht auf Digital Null zurückkomme, dann einfach ein bisschen angenehmeres Rauschen so ein bisschen reingeblendet habe. Einfach um diesen Noise Floor dazulassen, auf dem man sich dann weiter befindet. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Rauschen, wenn sich das selber unterscheidet, ist es auch wieder störend, weil du dann deutlich merkst, dass es zwei unterschiedliche Arten von Rauschen sind. Also es klingt halt einfach anders. Aber da ließ ich es ganz gut machen. Ich glaube, ich habe das Originalrauschen genommen und habe da über Spectral Repair an so ein paar Stellen einfach Energie rausgenommen, also das Signal abgesenkt, und dadurch wurde es alles in allem ein bisschen erträglicher, ohne diesen Fingerprint des Rauschens allzu sehr zu verändern. Also es war dasselbe Rauschen, aber mit ein paar Frequenzen weniger. Und das konnte man dann so ein bisschen dazu blenden. Ich glaube, ich habe dann 20% nochmal reingegeben von diesem abgeleiteten Signal. Und dann war das ein bisschen angenehmer, als wenn man immer dieses hört. Wahrscheinlich ist am Ende das, was ich gerade gemacht habe, auch raus, weil es nicht durchs Gate kommt, aber mea culpa.
Naja.
Ja, ich meine, dann haben wir haben zumindest jetzt mal die Aufnahmesituationen bei so Produktionen, Audioproduktionen mal so ein bisschen beleuchtet. Also in denen wir uns öfter mal befinden. Vielleicht haben wir mit ein bisschen Blick auf die schon vorangeschrittene Zeit, haben wir das nächste Mal dann noch eine Sektion, wo wir uns vielleicht mal angucken, wie wir das Editing danach machen.
Auf jeden Fall.
Also so ein bisschen Repair-Editing oder Audio-Repair haben wir jetzt hier auch drin gehabt. Aber ich glaube, wir können uns beim nächsten Mal angucken, wie wir dann sozusagen auf der Postproduktionsseite dann weiterverfahren. Was wir da so gängig machen. Vor allen Dingen würde mich interessieren, inwieweit du wirklich alles händisch machst oder inwieweit du dich automatisierten Services bedienst.
Ja, weil das machen wir.
Das lange gemacht habe, mich automatisierten Services zu bedienen, und frage mich so langsam, ob und wie und warum nicht selber. Aber das können wir dann das nächste Mal machen. Was wir dieses Mal auf jeden Fall noch machen wollten, was wir lange nicht gemacht haben, ist mal wieder ein kleines Segment mit aufzunehmen, nämlich unsere FX-Picks. Also wo wir so kleine Tools und Helferlein empfehlen können, die wir vielleicht selber nutzen oder ausprobieren, von denen wir begeistert sind. Das haben wir, glaube ich, jetzt lange Zeit nicht gemacht, aber ich glaube, es ist mal wieder Zeit, und das ist so ein kleines Segment, was auch nicht so allzu lange dauert. Insofern kriegen wir das, glaube ich, noch ganz gut unter.
Und zwar, wir haben ja, das haben wir vor Ewigkeiten mal gemacht, dass wir uns jeweils ein Plugin oder Plugins Helferlein rauspicken und die mal kurz vorstellen, besprechen, dazu vielleicht irgendwie anregen. Magst du anfangen oder soll ich mit meinem einen anfangen?
Mach du mal mit deinem einen.
Und zwar, ich habe mir rausgepickt von FabFilter den ProQ 3 oder 3. Das FabFilter ist mittlerweile seit, glaube ich, über 10 Jahren. Oder guten 10 Jahren machen die Software-Plugins vorrangig in dem Bereich Soundbearbeitung. Ich würde jetzt mal salopp sagen Basics, aber halt auch so einige kreativere Sachen. Das heißt, die machen EQs, Kompressoren, Filter. Damit haben die angefangen. Sehr saubere, gut bedienbare Filter zu konstruieren. Und mittlerweile sind sie sehr, sehr vielfältig unterwegs und ganz und in der breiten Masse, würde ich mal sagen, angekommen.
Ja, ja, also und alles von Limiter, De-Esser, Gates und alles sehr, sehr, sehr transparent. Transparent und mit einem der innovativsten Interfaces, die es lange gab bei den Plugins.
Total, wahrscheinlich, da sie sich komplett gelöst haben von dem Konzept, wir emulieren alte Geräte oder bauen die nach, sondern gesagt haben, hey, wir wollen einen EQ bauen, der soll super bedienbar sein, soll super transparent klingen, soll natürlich wahnsinnig gut klingen und haben gesagt, okay, wir bauen das jetzt so ganz neu von Grund auf und damit sind sie auch sehr erfolgreich mit diesem Konzept. Und FabFilter Q3, das ist mittlerweile der Nachfolger, es gab ja natürlich Q1, Q2, Q3. Und ich habe den Q3 jetzt und muss sagen, der löst gerade für mich vollkommen den Q2 ab. Ja. Q2 immer noch super, aber der Q3 für mich klingt da auch irgendwie gefühlt noch eine Ecke besser. Hat aber auch sehr, sehr spannende Funktionen, die ich mittlerweile ständig nutze. Und zwar, der kann dynamisch sein. Das heißt, das ist kein statischer EQ, den man halt einmal einstellt und was weiß ich, bei 3 Kilohertz jetzt irgendwie 5 dB anhebt und das bleibt dann so. Man kann halt diesen Punkt, das kann man auch machen, man kann ihn aber auch dynamisch einstellen. Das heißt, je nachdem, was für ein Threshold, also einen Schwellenwert ich halt einstelle und eine Verstärkung oder Absenkung, beziehungsweise eine Verstärkung, eine negative Verstärkung einstelle, passt er sich auch dementsprechend an. Und das hat den riesen, riesen Vorteil, und dass man ein Signal so dynamisch gestalten kann, vom Frequenzverlauf her. Das heißt, wenn es irgendwie zu sehr gerade an einer Stelle, sag jetzt mal, wummert, senkt er das zum Beispiel stärker ab in dem Moment, als wenn es nicht so laut ist. Und somit kriegt man nur so eine gewisse Dynamik, so eine gewisse Natürlichkeit auch irgendwie rein in dem Signal. Und das ist so gerade so eine Funktion, die ich wahnsinnig sehr nutze. Es gibt auch noch so andere Filterformen. Aber an sich finde ich das sehr, sehr umfangreichste EQ-Tool mittlerweile.
Ja, der Pro-Q 2 war auch mein Go-To Equalizer. Und ich habe jetzt auch, ich meine, durch das Upgrade ist der Pro-Q 3 auch nicht mehr so wahnsinnig teuer. Ich glaube, das Upgrade hat 80 oder 100 Euro gekostet oder sowas. Der kostet normalerweise 150 oder 170, eins von beiden. So einer der Standardpreise bei FabFilter, die alle nicht teuer, alle nicht billig sind, die Sachen, aber alle super lohnenswert. Und der Pro-Q 3 ist halt, hat halt total den Zweier abgewechselt, insbesondere durch dieses Dynamik-Feature, was bei Sprache auch wirklich was glaube ich immer hilfreich ist, aber bei Sprache habe ich es jetzt tatsächlich auch wirklich zu schätzen gelernt. Und tolles Ding. Also es hat noch diverse andere Eigenschaften, die wirklich toll sind. Kann ich jedem nur raten, sich die Version mal runterzuladen, 14 Tage auszuprobieren und dann zu überlegen, ob das nicht eine lohnenswerte Investition ist. Ich meine, die Equalizer werden immer besser, die in DAWs auch dabei sind. Also insbesondere jetzt auch die Equalizer, die bei Cubase beispielsweise dabei sind oder bei Studio One. Also von der Funktion her super, aber stehen doch noch deutlich hinter FabFilter zurück.
Ja, also unbedingt ausprobieren, wie du schon sagst. Ja. Testen, tolle Sache. Bereut man nicht. Ja. Man greift eher zum Kauf.
Genau.
Jetzt du.
Bleiben wir einfach mal bei FabFilter. Gibt es schon ein bisschen länger, aber der FabFilter Limiter, der L2, ist, was Limiter angeht, wow. Also es ist eigentlich der Limiter, der bei mir zum Einsatz kommt. Lange war es tatsächlich das Limiting Feature oder das Exciting Feature von Ozone, also der der Mastering Suite von Isotope, die ja mittlerweile in der Version 8 sind und auch nochmal deutlich verbessern oder schon nochmal ein Stückchen verbessern konnten. Aber ich tendiere dazu, einfach den Fab-Filter als reinen Limiter zu benutzen, weil der lässt sich extrem gut bedienen. Du kannst was dir dargestellt wird, halt auf deine Bedarfe einstellen. Also ob du jetzt nach K12, K14, K20 oder nach EBU 128 oder nach RMS oder was weiß ich dir das anzeigen lassen willst. Kannst du alles einstellen, du kannst dir Zielwerte einstellen, du kannst sagen in der Anzeige dessen, was er limitiert, also es zeigt er dir sozusagen in der Frequenzverteilung, also ist so eine Fourier-transformierte Kurve, die du halt siehst, so Standard in der Audioindustrie. Da kannst du sagen, wie er dir die anzeigen soll, ob er einfach live mitlaufen soll, ob er das über die Zeit stehen lassen soll und dann wird die sozusagen immer dichter und du siehst die Verteilung über den Wert. Du kannst sagen, du möchtest dir die integrierten Wert angucken, du möchtest sagen, du möchtest dir den momentanen Lautheitswert anzeigen lassen. Du kannst sagen, die soll sozusagen langsamer werden, wenn was Neues hinzukommt. Also wirklich krass einstellbar, er ist super transparent, er hat unterschiedliche Modi, die du anstellen kannst, von transparent, was wirklich kristallklar ist, über modern, über Pumping, über also so unterschiedliche Arten der Komprimierung, sodass du, Komprimierung sag ich schon, der Limitierung, dass du das nicht nur als so ein Limiter einsetzen kannst, der sozusagen verhindert, dass du klippst, sondern du kannst ihn auch als farbliches oder farbgebendes oder als kreatives Mittel einsetzen und dann auch merken, wie der Limiter arbeitet in Musik beispielsweise. Wirklich ein tolles Tool. Auch da lohnt sich die Investition. Und das Schöne bei Fabfilter ist, dass je mehr du bei denen kaufst, desto mehr kriegst du auch auf den Rest, den du noch nicht gekauft hast, Rabatte. Und das lohnt sich. Und ich habe jetzt irgendwie, der Pro Q3 kostet irgendwie 150 und der Limiter kostet 170. Und ich habe jetzt für das Upgrade auf den Pro Q3 und für den Limiter zusammen 100 bezahlt.
Ja.
Also das ist mega gut.
Total.
Kannst also nichts sagen. Dann hatten wir vorhin in der Vorbereitung zur Sendung, hatten wir noch kurz darüber gesprochen, weil ich hätte erwartet, dass du zwar Fabfilter mitnimmst, aber noch was anderes vom Fabfilter, und zwar deren Reverb. Der ist nämlich letztes Jahr erschienen, Pro R. Und das, finde ich, ist einer der besten Reverb-Plugins da draußen. Sehr, sehr fein einstellbar, an sehr, sehr vielen Stellen beeinflussbar, schönes User-Interface, kannst hier sehr viel analytisch auch darstellen lassen, kannst in die Reverb-Verteilung eingreifen, du kannst sozusagen den Reverb direkt im Plugin nochmal EQen und all das, also das ist wirklich auch ein tolles Plugin, was wirklich die Anschaffung auch lohnt, wenn man, insbesondere natürlich, wenn man viel mit Reverbs arbeitet. Und du meintest dann, ja, aber in deinem Genre würde man tatsächlich eher weniger mit diesen Reverbs arbeiten, die ja oftmals auch Gefahr laufen, ein bisschen künstlich zu klingen, sondern eher viel mehr mit Impulse-Responses, ne? Also mit der Abbildung des Schallverhaltens in realen Umgebungen.
Auf jeden Fall hat den Hintergrund, also Pro R großartig für Musik und für Sounddesign, also einzelne Soundelemente. Ich habe aber festgestellt, wenn man jetzt, ich habe, wie ich schon mehrmals gerade einen Kurzfilm jetzt so gemischt habe, wenn es um reale Räume handelt, Straßenzüge und, da muss man halt sagen, okay, da will man natürlich einen Sound haben. Wenn zum Beispiel in einer Straßenschlucht irgendwas explodiert, will man wissen, oder weiß man ja irgendwie so von außer unbewusster Erfahrung, wie das klingt. Und dazu sind synthetische Räume schwierig, beziehungsweise man muss genau wissen, wie klingen die, wie kann man die einstellen. Das sind eher so Impulsantworten gefragt, das heißt Hallräume, die mal vermessen worden sind und aufgenommen worden sind. Und da ist zum Beispiel, Altiverb, so ein spezielles Plugin dafür, gibt es als Stereo-Variante und Surround-Variante. Und dieser und hat extra speziell aufgenommene Hallräume, Straßenzüge, Vorplätze, Kellerräume, Häuser und. Dafür eignet sich besser. So für Filmtonmischungen.
Ah, sehr gut. Altiverb kannte ich noch gar nicht, siehst du? Also viele Reverb-Plugins oder allgemein auch viele Plugins, die sozusagen Software-Instrumente sind, bringen auch die Möglichkeit, dass du eigene Impulse-Responses da reinladen kannst. Ne? Und dann hast du sozusagen den Reverb, den du haben möchtest. Und wer sich mal ein bisschen im Netz umschaut, es gibt für extrem viele Sachen genau diese Impulse-Responses auch zum Laden. Also wer in Richtung Guitar-Cabinets mal gucken möchte, da gibt's Torpedos Wall of Sound, die eigentlich, das ist eine ganze Plugin, was im Prinzip, wo du dann einzelne Gitarren-Cabinets und sowas, die als Impulse-Response noch dazu kaufen kannst, das gibt's in verschiedenen Richtungen. Und es gibt auch frei verfügbare Impulse-Responses. Und es gibt tatsächlich auch diverse Impulse-Responses, die auch reale Räume nachbilden. Was ich beispielsweise einen ganz coolen finde, ist, in Berlin gibt es diesen Teufelsberg. Mit so einem, ist früher so ein Radom drauf gewesen oder immer noch, was jetzt eine Ruine ist. Und da haben sich mal ein paar Typen die Mühe gemacht, dahin zu gehen und sozusagen die Impulse-Response von diesem Radom aufzunehmen. Das ist also ein elendig langer Reverb mit einer ganz, ganz langen Hallzeit, mit einer ganz langen Hallfahne, auch so zeitlich versetzt. Unfassbar gut. Und den gibt es beispielsweise frei bei Balance Mastering zum Download. Ist auch ganz cool. Wenn man mal so einen mega langen Reverb braucht, ist das halt was ganz Spannendes. Und da gibt es halt, ja?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und sowas findet man halt immer mal wieder, dass man Impulse-Responses von Orten auch findet. Und damit kann man mal rumspielen. Und auch wer beispielsweise Logic seinen eigen nennt, der Space Designer ist explizit auch dafür ausgelegt, dass man Impulse-Responses da reinlegt.
Was auch ein sehr gutes Hall-Plugin ist.
Ja, absolut, absolut. Das Design ist immer noch echt fürchterlich, aber ich vermute, das werden sie in der nächsten Iteration von Logic Pro 10.5 dann hoffentlich auch mal angehen. Genau, dann sind wir so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Ich habe noch drei ganz kurze Shoutouts, die ungefähr eine Minute dauern.
Immer zu.
Wo wir gerade beim Thema EQ waren, kann ich jedem anraten, mal von Sound Theory den Gylfoss EQ auszuprobieren. Das ist nämlich ein adaptiver, dynamischer, intelligenter EQ. Das heißt also, man stellt nicht die EQ-Kurve selber ein, sondern das passiert auf Basis des gemessenen Signals. Und dann kann man einstellen, wie diese Kurve im Prinzip ausgeformt werden soll. Ob man sie voll adaptieren will, ob sie 100% drauf liegen soll, so wie sozusagen das einkommende Signal ist, ob man das lieber ein bisschen seichter haben will. Und was Gylfoss dann macht, dann kann man den Bereich einschränken, wo das passiert. Und was Gylfoss dann macht, ist, er erzeugt sozusagen einen dynamischen EQ selber auf Basis des einkommenden Signals. Und versucht, die problematischen Bereiche des Signals zu erkennen und da jeweils anzuheben oder abzusenken. Und A, funktioniert das ziemlich gut, finde ich. Mal mehr, mal weniger. Ich finde, bei Drums ist es eher ein bisschen weniger geeignet, merkwürdigerweise. Das klingt oftmals dann ein bisschen metallen. Aber ich finde, auf Sprache und so auf generell einem Mix, also einfach einer Stereospur, wo viele Instrumente gleichsam spielen, passiert das sehr, sehr gut. Das ist fast so ein bisschen so eine Idee eines Mastering-EQs. Und was ich ganz gut finde, ist, entweder man kann diese Einstellung dann schon benutzen, oder ich finde, sie gibt einem eine Idee davon, wie man dann händisch selber einen EQ hernehmen könnte, zum Beispiel den Pro-Q 3, und sozusagen gucken könnte, okay, Gylfos hat da eine Absenkung, also irgendwas Problematisches entdeckt, das höre ich mir mal gezielt an und gucke mal, ob ich damit einverstanden bin. Also wirklich spannend, mal sich das anzugucken, und ich finde, es ist schon ziemlich, ziemlich gut geworden, was die gemacht haben. Und dann habe ich noch zwei Instrumente, mit denen ich gerade sehr viel rumspiele, weil ich ja gesagt habe, ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr kreativ arbeiten, und die kann ich beide nur sehr empfehlen. Das eine ist ein Gitarren-Plugin, was von Neural DSP kommt, in Zusammenarbeit mit Mike Fortin. Mike Fortin ist ein kanadischer Gitarren-Amp-Bauer, der sehr, sehr gute Amps baut und auch Pedals und sowas. Und die haben ein Plugin gemacht, nennt sich Fortin Nameless Plugin. Und jetzt auch ganz neu Fortin Natos. Beides im Prinzip vor allen Dingen High-Gain Gitarrenzeug. Super gut, super clean. Das Interface ist top. Also eins der besten Gitarren-Plugins vom Sound her, die ich kenne. Und das zweite ist von Spitfire Audio, die eine ganz, ganz exzellente Tonschmiede aus Großbritannien sind. Und da gibt es ein Feldpiano. Und zwar von das Gwilym Simcock Feldpiano, was einen super, super schönen, intimen Pianoklang erzeugt. Also Feldpiano, wer das nicht kennt, da liegt dann auf den Hämmern. Die Hämmer werden sozusagen mit Filz überzogen, sodass im Prinzip das gemindert wird, wenn die auf die Saiten treffen. Und dadurch gibt es so einen sehr warmen, sehr weichen, sehr intimen Klang, was ganz, ganz toll ist. Und das haben die zum einen, gibt es das in der Olafur Arnalds Kollektion, ist da so ein Feldpiano mit drin. Und zum anderen gibt es jetzt dieses Gwilym Simcock Feldpiano als einzelnes Instrument, was super schön klingt und auch sehr, 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 sehr gut einstellbar ist mit den unterschiedlichen Mikrofonen und Abständen und Mikrofontypen und sowas, und total super. Und das ist ursprünglich mal, oder das ist so ein bisschen inspiriert gewesen von ihrem Labs Soft Piano. Und wer das nicht kennt, die Spitfire Audio Labs sind im Prinzip freie, also kostenfreie Instrumente, wo sie einfach ein bisschen was ausprobieren. Und da kommen super schöne Instrumente raus. Also Softstrings, Softpiano, elektrische Instrumente. Das kann ich wirklich bloß jedem empfehlen, da mal das Auge drauf zu behalten. Da kommen alle ein, zwei Monate mal neue Instrumente. Alle kostenfrei, funktioniert super gut. Wirklich toll. So, das war's jetzt.
Sehr schön. Jetzt habe ich auch wieder viel Zeug mehr, was ich mir anschauen will.
Jugend.
Fantastisch. Da sind wir auch quasi am Ende dieser Episode von Phonolog.
Ja, wie immer ein bisschen abrupt, dafür Entschuldigung, aber die Zeit sitzt uns halt innerhalb der Woche auch immer so ein bisschen im Nacken. Und insofern muss das dann mal schneller zum Ende gehen.
Falls wir irgendwann mal in einigen Jahren abends mal wieder aufnehmen, dann.
Das ist dann ein bisschen entspannter, wenn das Babygeschrei dann nicht mehr so stark ist, was immer im Hintergrund kommt.
Dann können wir ja entspannter mehr ändern, ja, durch die Themen.
Genau.
Bis dahin hoffen wir, dass ihr trotzdem Spaß hattet am Zuhören und das eine oder andere erfahren habt, ausprobiert. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback, ja, über Einwürfe, über eure Erfahrungen im Prozess von Aufnahmen, Plugin-Empfehlungen und sonstiges.
Jo, jo. Immer gern her damit. Sehr schön.
Ja.
Dann vielen Dank, Bonnie. Ja. Wir haben ja schon gesagt, nächstes Mal gucken wir uns dann mal so ein bisschen die Postproduktionsschiene an. Nochmal,
also
insbesondere so in diesen Gesprächssettings, wie wir sie haben, in den unterschiedlichen. Und dann mal schauen, was, wir, was uns sonst noch so begegnet. Hoffentlich nicht mehr ganz so viel Abstand wie immer, aber wir werden keine Versprechungen mehr machen, würde ich sagen.
machen wir nicht. Das, sonst haben wir die Gefahr, dass wir es vielleicht nicht einhalten können. Deswegen hört ihr von uns.
Jop.
Und bis dahin schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Genau. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, tschüss.
Ciao.